Grüezi miteinander. Mein Name ist Gianfranco Salis und ich heiße Sie herzlich willkommen beim Schmiede-Chat Hire First, Train Later an der IGH 2025. Manfred Richard, mein langjähriger Schulungspartner, wird jetzt dann gleich durch eine Podiumsdiskussion führen zum Thema Empowerment. Und hierfür hat er drei Branchenpersönlichkeiten gewinnen können. Es sind dies Sabrina Kammenzind, Direktorin Hotel- und Gastroformation Schweiz, Daniel Müller, Verwaltungsrat Bindella, Präsident SGG und Mitinitiant des CAS Excellence in Gastronomy und Lukas Meyer, General Manager der 25 Hours Hotels Zürich. Bitte, Manfred.
Grüezi miteinander. Guten Tag, herzlich willkommen. Schön, nehmen Sie sich 45 Minuten Zeit, um über ein wesentliches Thema mit uns zu diskutieren, nämlich wie befähigen wir Fachleute in der Branche, in der Hotellerie, in der Gastronomie, damit sie eben international wir wettbewerbsfähig bleiben. Und ich war vorhin draußen und habe versucht, noch ein paar Leute zu motivieren, reinzukommen. Mit welchem Argument wohl? Ich habe sie angesprochen, hey, wir werden jetzt dann gleich über Lohnfragen diskutieren. Kommt doch rein. Und zwei, drei Leute konnte ich mit diesem Argument natürlich anziehen. Also wir werden über Empowerment sprechen, über Befähigung von Fachleuten und natürlich auch über Arbeitsbedingungen in der Gastronomie. Wir machen das auf Hochdeutsch, damit wir das dann auch auf Video noch weiter verarbeiten können. Und ja, zuerst die Frage vielleicht gerade mal an Daniel Müller. Daniel Müller, du engagierst dich ja auch außerhalb von Bindella sehr stark für die Branche. Unter anderem bist du Präsident der Vereinigung der Grossunternehmen in der Gastronomie in der Schweiz und Initiator des CAS, Excellence in Gastronomy. Ist das richtig? Was bietet diese Ausbildung an? Für wen ist sie?
Für alle, die sich interessieren, habe ich Flyers mitgebracht. Man kann sich hier vielleicht auch einmal ein bisschen reinschnuppern. Ich glaube, dass CAS, wir haben versucht, mit diesem CAS eine höhere Fachausbildung zu lancieren. Und zwar war unser Vorbild, wenn man so sagen kann, war das Unternehmerseminar, das MDS der Hotellerie Suisse. Gastro Suisse ist nicht so begeistert, wenn wir das als unser Vorbild nehmen. Und doch haben wir gedacht, wir möchten gerne etwas machen, das über dem möglichen bisherigen Level steht. Und haben dieses MDS als Vorgabe genommen. Und uns war wichtig, dass wir einen internationalen Abschluss erarbeiten können. Und ich glaube, das ist eines der Hauptziele gewesen, dass wir ein CAS anbieten können, das man auch nutzen kann, um dann einen Executive Master zu machen, zum Beispiel. Und die Genialität, wenn man das so sagen darf, die Genialität ist diese, dass wir vor allem branchenfremde Dozenten haben. Und das ist wichtig, weil wir Gastronomen, wir denken in einem gewissen Quadrat. Manchmal ist es ein bisschen größer und manchmal ist es ein bisschen kleiner. Und uns war wichtig, dass wir externe Dozenten haben, die uns auch eine andere Sicht bringen über Finanzierung, über Marketing, über was auch immer. Und da haben wir oft, dass dann die Teilnehmer sagen, das ist total branchenfremd, aber es eröffnet natürlich neue Perspektiven. Und dann gibt es in diesem CAS insgesamt drei Deep Dives. Deep Dives, wo dann durch Patrick Honauer, der sehr bekannt ist in der Gastronomie, diese unterschiedlichen Meinungen oder Sichtweisen zusammengeführt werden in die Gastronomie. Und das gibt dann eben sehr viel Sinn und das gibt dann ein sehr, sehr breites Spektrum an Wissen. Und das macht meines Erachtens oder meines Wissens noch niemand. Und ich finde ja, das eigentlich die Genialität dieses Ausbildungslehrgangs.
Gut, und der nächste startet im nächsten Jahr
im April.
Ja. Im April. Also kann man sich noch anmelden. Wie gesagt, da sind Flyer. Aber dann fragen wir doch gerade Lukas Meyer, General Manager von 25-Hour Hotels in Zürich. Braucht ihr besser ausgebildete Kader? CAS. Würdest du jemanden, der diesen CAS-Service in Gastronomie trägt, wäre der bei dir jetzt, wäre das attraktiv, den anzustellen oder diese Dame anzustellen?
Also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich erstens ausbildet und selbstverständlich auch weiterbildet. Bin aber auch der Meinung, dass der Charakter und vor allem auch die Persönlichkeit von einem Menschen, insbesondere vom Produkt, wie wir es haben, bei 25 Hours, mehr zählen, weil alles andere sind wir der Meinung, dass man das trainieren kann oder antrainieren. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es solche Weiterbildungsangebote gibt.
Ja, da ist also die Frage des Hire for Attitude und Train for Skills. Das ist ja unser Thema heute auch. Könnte man dann sagen, dass ihr bei dem CAS auch an der Einstellung, an der unternehmerischen Einstellung arbeitet, wenn ihr diese Ausbildung durchführt?
Ich denke, es ist ein zentrales Thema, ganz klar. Der Mensch im Mittelpunkt, man kann nicht alles antrainieren. Gewisse Sachen sind gegeben, das ist sicher richtig. Ja.
Gut, bei der Gastroformation in Weggis, Sabrina Kammensind, ihr seid zuständig vor allem für die Berufsbildung als Organisation der Arbeit, also im Auftrag der Organisation der Arbeit, muss man sagen. Inwiefern engagiert ihr euch auch für die Weiterbildung im tertiären Sektor, also nach der Grundausbildung?
Also es ist nicht grundsätzlich unser Auftrag. Unser Auftrag ist es mal, die besten Bedingungen und auch die besten Lerninhalte für den Eintritt, also mit der beruflichen Grundbildung in unsere Branche. Aber ich denke, heute ist das Thema lebenslanges Lernen ein großes Thema und letztlich ist es auch bei einer beruflichen Bildung unglaublich wichtig, dass der Lernweg, der berufliche und der Lernweg eigentlich bis ganz oben offen bleibt. Das heißt, bis hin zu einem CAS oder auch einem Master, und das ist gegeben.
Und inwiefern ist denn jetzt die neue Generation, Generation Alpha, die kommen ja jetzt in die Lehre, das sind die 15-Jährigen, kommen aus der Schule, die starten jetzt dann Lehre, die haben sie dann ja auch in der Berufsbildung. Gibt es da schon eine Erkenntnis, gibt es da Änderungen in Bezug auf die Haltung bei den 16-, 17-Jährigen, 15-Jährigen, die jetzt die Lehren anfangen? Was sind da die Erfahrungen bei euch?
Also ich denke, es ist grundsätzlich immer ein Prozess. Es ist ja nicht so, die sind nahe an ihrer Vorgeneration. Aber wenn man natürlich vor 10, 20 Jahren schaut auf jetzt, dann hat sich die Grundhaltung geändert. Ich denke auch, dass die jungen Leute jetzt nicht per se sich für einen Beruf entscheiden und dann die ganze berufliche Karriere in einem und demselben Beruf bleiben. Deshalb ist die Möglichkeit, dass die Offenheit der möglichen Wege, die sich dort einschlagen lassen, beruflich und schulisch, ganz wichtig. Also die Leute suchen heute Sinn, sie suchen aber auch Flexibilität und sie suchen eben auch die Möglichkeit, sich immer wieder individuell weiterentwickeln zu können.
Gut, also welchen Sinn vermitteln wir denn Lernenden in der Gastronomie oder Hotellerie? Was ist der Sinn der Arbeit, den ein 16-, 17-Jähriger da wahrnimmt? Was denkst du?
Also zum einen ist es natürlich Präzision. Unsere Berufe erfordern eine Aufgabenerfüllung auf Punkt, vor Ort, mehrere tausend Mal in der gleichen Qualität. Das ist eine Eigenschaft, die man jetzt nicht unbedingt in vielen anderen Berufen, also wenn sie nicht eben sehr handwerklich sind, noch findet. Und zum anderen ist es letztlich die Gastfreundschaft, und das beginnt bei einem sauberen Zimmer, einer wohligen Umgebung, über einen guten, schönen Empfang, über einen sehr persönlichen Service und dann natürlich eine schöne Gaumenfreude. Über all das ist die Präzision und die Qualität und der Umgang damit ganz wichtig.
Aber jetzt ganz, ganz ehrlich, wenn ich einen 16-Jährigen habe und ich sage ihm, willst du in der Gastronomie eine Lehre machen, da geht es um Präzision, da geht es um Gastfreundschaft, hole ich ihn damit? Er wollte doch Influencer werden.
Ja, Influencer kann man auch werden in der Küche. Man muss ja nur Noah Bachofen anschauen zum Beispiel, oder? Ja, weshalb nicht? Also es ist letztlich eine Grundkompetenz, die man sich aneignet. Und natürlich hat das damit zu tun, was man für Vorlieben hat letztlich. Aber nicht alle wollen und nicht alle können Influencer werden. Und interessanterweise ist es auch so, dass die Influencer, mindestens was wir jetzt gerade erheben, nicht der Grund sind, weshalb die Leute eine Lehre in der Gastronomie und Hotellerie machen.
Sondern was ist der Grund? Was habt
ihr? Ich denke noch immer einfach auch die Leidenschaft für etwas, insbesondere in der Küche. Also es ist schon ein Erstwahlberuf. Also die Leidenschaft, ein Handwerk wirklich beherrschen zu können, das ist schon noch ein Thema, auch bei uns.
Also gut, also klassisch, wenn jetzt sind wir bei den Köchen, Kochausbildung, das ist ein wichtiges Element. Man denkt an Kochlöffel und Pfannen und Messer und Handwerk, wie du sagst. Aber wenn wir jetzt in die Großküchen gehen, der Großunternehmen, weiß ich, Daniel Müller, und wenn ich da rausschaue bei den Küchengeräten, ist nicht mehr weg von der Pfanne, weg vom Kochlöffel hin zum Display. Wir müssen doch mehr Displays bedienen. Wie ist das Berufsbild jetzt, wenn wir von der Kochlehre sprechen, Daniel Müller? Ja, ändert sich da was?
Also wir haben individuelle Restaurants, also wir haben keine Kochcomputer oder vielleicht auch noch keine. Und wenn man hier so durch diese Gänge geht, muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendwo überfahren wird von so einem Ding. Aber es ist sicher, die Zukunft wird sich sicher dahin bewegen, ja, glaube ich auch.
Wird sich dahin bewegen. Also es braucht vielleicht auch noch neue Berufsbilder, nicht einfach ein Koch, sondern auch ein Koch, der sich besser auskennt mit Logistik möglicherweise, mit digitalisierter Küche, Großproduktion. Wie sieht das bei euch aus, bei 25-Hour-Hotels? Wird da noch gekocht eigentlich?
Ja, selbstverständlich.
Also es ist alles digitalisiert.
Ich finde alles, die ganze Digitalisierungsthematik, also man schon sehen, der Arbeitsschritt ist eigentlich der gleiche. Ob man das auf einem Display im Backofen anstellt oder einen Knopf dreht wie früher, der Arbeitsschritt ist der gleiche. Klar sieht das auch anders aus, wenn man jetzt 10 Displays in der Küche hat, um die Bons abzurufen etc. Aber schlussendlich wird immer noch mit den Händen gekocht. Und das merken auch wir bei uns, wie du gut gesagt hast, die Köche, die sehen echt einen guten Sinn in der Arbeit und die haben noch so diesen gewissen Berufsstolz. Also die möchten das und die sind auch stolz auf ihr Handwerk. Und das ist ein großes, großes Plus.
Eben und immer noch, wir reden von Handwerk. Also nicht Produktion, sondern Handwerk. Es wird immer noch ein handwerklicher Beruf sein, auch in Zukunft.
Hoffentlich und auf jeden Fall. Aber er wird individueller. Also die Prozesse oder die verschiedenen Konzepte, die erfordern natürlich auch eine gewisse Flexibilität im Alltag. Die klassische Küche wird vielleicht weniger sein und wird neben anderen Möglichkeiten, Halbfabrikationen zum Beispiel, stehen. Aber das heißt nicht per se, dass man nicht wissen muss, wie etwas entsteht und wie etwas irgendwie auch produziert werden muss letztlich.
Also zum Zusammenfassen, beim Handwerk Koch, da muss man zuerst extern diese Fachleute ausbilden und dann anstellen. Also train first und hire later. Es ist also nicht ein Konzept, dass Sie sagen, wir bilden unsere eigenen Köche ganz bedarfsgerecht aus für bestimmte Stationen in Zukunft.
Also in Zukunft, also es ist einfach eine Grundausbildung vom Koch, ein Grundwissen, wo man mitbringen muss, aber es ist nachher eine interne Weiterentwicklung inklusive interne Schulungen auf die spezifischen Küchen, wie auch Daniel gesagt hat. Ich glaube, keine Küche ist gleich in euren Restaurants, deswegen das ist sehr, sehr individuell. Gut. Das ist auch das, was Spaß macht für einen Koch. Einmal ist es so, am anderen Ort ist es so.
Gut, dann wechseln wir ein bisschen die Seite, gehen wir mehr in die Richtung Service, Kommunikation, Gästekommunikation. Sprechen wir von Service in Restaurants, Verkauf in Restaurants, aber auch Gästeempfang, Rezeptionen etc. Wie sieht's da aus? Was zieht ihr vor, ausgebildete Fachkräfte zu engagieren, einzustellen oder einfach mal Leute einzustellen und dann in der Unternehmung zu befähigen, zu trainieren? Wie ist das so bei Bindella? Habt ihr da interne Schulungsprogramme oder nehmt ihr nur Leute, die schon eine Ausbildung haben?
Also es ist, glaube ich, klar, in der Gastronomie hat es viele Quereinsteiger. Wenn man ausgebildete Leute einstellen kann, dann macht man das, klar. Aber ich glaube, das Training ist fortlaufend. Also es ist nicht train first, hire later, sondern es ist eher train always. Oder? Wir trainieren immer, immer, immer. Und ich glaube, wenn man sich für einen Beruf entscheidet, wie den Service zum Beispiel, muss man sich bewusst sein, dass man einen dienenden Beruf gewählt hat. Wir dienen dem Gast, ja. Wir machen Gäste glücklich. Das ist ja nicht so schwierig, ja. Aber so wie er das gesagt hat, es muss eine Berufung sein, es muss jemand wollen. Ich glaube, dieses Handwerk ist etwas, ein Erstentscheid. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Gast, wenn man ihn empfängt und bewirtet, was immer man mit ihm macht, bis er wieder weggeht, muss man sich dem Gast widmen und das gerne machen. Ich glaube auch, das ist das Hauptthema bei uns. Stellen Sie sich vor, ein Zahnarzt, ja. Niemand geht gerne hin. Er muss den ganzen Tag in irgendwelche Mäuler mit faulen Zähnen reinschauen. Ja. Es schmerzt und es ist teuer. Und dieser Beruf hat so einen hohen Stellenwert oder ein Ansehen. Und wir machen genau das Gegenteil. Die Leute kommen gerne zu uns. Wir freuen uns, dass die Leute kommen. Und wenn es uns gelingt, dass sie gerne wiederkommen, dann haben wir unsere Aufgabe richtig gemacht. Und zwar unabhängig davon, ob wir gut ausgebildet sind oder nicht.
Gut.
Ich hoffe, es hat keinen Zahnarzt hier in der Audienz.
Also, das ist ein guter Vergleich. Ins Restaurant gehe ich grundsätzlich gern. Und dann möchte ich aber, wenn ich in ein Restaurant oder an eine Hotelrezeption komme, möchte ich das Gefühl haben, ich bin hier auch wirklich willkommen. Und diese Service Excellence, dieser Gedanke Service Excellence, könnte man ja auch übersetzen als gelebte Willkommenskultur. Von Seiten der CEOs und General Managers ist das schon klar. Aber wie sieht die Realität, die gelebte Realität aus, wenn ich in ein Restaurant komme? Ich bin vor Jahren mit Schweizer Hoteliers nach Dubai gereist, vor vielen Jahren, als da die erste Palme eröffnet wurde. Da haben wir so ein bisschen kreativen Klau gemacht, sind in verschiedene Hotels gegangen. Und an einem Mittagstisch, weiß ich noch, saßen wir da am Tisch und dann all diese Schweizer Hoteliers haben gesagt, du, ist dir aufgefallen, die grüßen uns, die lächeln immer, wenn sie uns sehen, egal ob auf der Etage, am Empfang, beim Lift, immer wird gesagt, gelächelt und welcome und das ist wirklich toll. Aber das ist natürlich klar hier in Dubai, ganz andere Mentalität, nicht? Das ist nicht wie bei uns. Und da habe ich gesagt, nein, Mentalität, das sind ja Pakistani, Iraner und die Emirate arbeiten sowieso nicht am Hotelempfang. Also was? Fragen wir mal den General Manager. Haben wir den General Manager gefragt, haben Sie so Glück, dass eben alle so gut eingestellt sind und immer alle so freundlich begrüßen? Ist das eine Mentalitätsfrage? Dann hat er gesagt, Training, Training. Und das hat mir das erste Mal quasi die Augen geöffnet, dass man eben möglicherweise Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Servicequalität auch trainieren kann. Meine Frage, Service with a Smile, wie hier in Malaysia, die Immigration Officer, wie weit sind wir hier in der Schweiz mit trainierter, mit professioneller Freundlichkeit, Gastfreundschaft? Was würdest du sagen, Lukas, bei dir?
Ich finde es ganz schwierig, weil wir bei uns in der Schweiz, also du kannst nicht einfach sagen, sei jetzt freundlich und du gehst in 10 Freundlichkeitsschulungen und dann funktioniert das. Ich finde es extrem wichtig seitens Management und auch seitens Kader, dass man einen guten Rahmen schafft, dass man ein angenehmes Arbeitsklima schafft und vor allem das Wichtigste ist einfach mit gutem Beispiel vorangehen und das Ganze vorleben. Und dann, wenn das nicht von innen kommt und intrinsisch ist, da merkt man einfach, dass es auch viel gespielte Freundlichkeit ist in den anderen Ländern. Ich finde halt einfach, wenn bei uns die Freundlichkeit da ist, was sie zum Glück noch ist, dann ist es eine ehrliche Freundlichkeit.
Ist sie das überall?
Ich kann jetzt nicht für alle Hotels sprechen. Oder Gastrobetriebe.
Auch nicht.
Was lest ihr so in den Bewertungen? Was habt ihr so von Gästerückmeldungen? Wie kann man beurteilen die Gastfreundschaft in der Schweiz heute? Man hat lange darüber diskutiert, in Österreich sind sie freundlicher und so. Diese Diskussion will ich jetzt nicht führen, oder? Aber es geht schon darum, unter Druck, im Stress freundlich zu sein. Wir haben immer mehr Gäste, zum Glück. Wir haben immer höhere Ansprüche bei den Gästen. Und wir haben nach wie vor tiefe Löhne in der Gastronomie, Hotellerie. Also wir sind nicht eine Hochpreisbranche. Also ich soll freundlich sein und dann bei dem Lohn. Machen das alle wirklich mit, intrinsisch motiviert?
Also man kann sich nicht nur auf den Lohn beziehen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man da, wo man arbeitet, dass man gerne arbeitet und dass man hinter dem Produkt steht. Und ich finde auch, man kann nicht alles, okay, wie gastfreundlich ist die Schweiz? Die Betriebe in der Schweiz sind so unterschiedlich, das kann man wie nicht in einen Topf werfen. Also wenn man im 5-Sterne-Hotel ist, in St. Moritz ist der Service ein anderer als im Hotel Bahnhöfli im Emmental. Also nichts gegen das Hotel Bahnhöfli, ich weiß nicht, ob es das gibt.
Also im Bahnhöfli ist es noch authentisch, weil da weiß man, die hat jetzt gar keine Lust und jetzt wartest du, bis du bedient bist. Und im 5-Sterne-Hotel ist es voll durchtrainiert und designt. Und dort ist es dann eine gleichbleibende Qualität. Kann man das, was ist eure Meinung dazu?
Also ich denke, dass es grundsätzlich auch eine gewisse Individualität gibt, eine gewisse Haltung des entsprechenden Hauses, des Hotels. Und vielleicht kann es durchaus auch so sein, dass das halt passt im Bahnhöfli, dass man da eine etwas schnelle, aber dafür vielleicht weniger kundenorientierte Serviceperson hat. Ich denke, darin liegt eigentlich der Wert, dass das Personal, das ich anstelle, natürlich muss da eine gewisse Grundkompetenz da sein. Ich denke nicht, also wir sprechen alle vom klassischen Daumen in der Suppe oder so, das dürfte natürlich nicht sein. Und nichtsdestotrotz ist die Persönlichkeit bezogen auf das Haus, aber auch bezogen auf die Art von Gästen, die man hat. Also wir haben in der Schweiz unglaublich diverse Gästegruppen. Ja. Die Fähigkeit, sich einem spezifischen Konzept anpassen zu können, das ist schon wichtig. Und ich denke, da kann man mit der Bildung bis zu einem gewissen Punkt das natürlich auch antrainieren. Und auf der anderen Seite ist es die Freude, die Leidenschaft, das Gastgebertum zu leben, das muss einem in diesem Beruf schon gegeben sein.
Genau, aber wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig, die diese Freude haben. Sonst würden wir ja nicht die ganze Zeit von Fachkräftemangel sprechen.
Wir haben den Fachkräftemangel praktisch überall. Also es ist, glaube ich, nicht jetzt einfach das Element, weil das jetzt nicht so spannend ist, in der Dienstleistung am Gast zu arbeiten, sei das Service oder sei das auch Reception. Das ist eine unglaublich coole Aufgabe, wenn man denn eben auch die Freude hat, mit diesen Leuten zu arbeiten oder mit Menschen zu arbeiten, Probleme zu lösen oder Bedürfnisse zu erfüllen. Das muss einem schon gegeben sein, aber das hat nichts. Es ist nicht das, was den Fachkräftemangel ausmacht. Und letztlich ist es, glaube ich, auch nicht der Lohn. Es ist grundsätzlich die Haltung, dass Berufe, die nicht mehr so die klassische 8 to 5, ich denke, das ist etwas, was eine Rolle spielt. Dann das Image generell, obwohl überall die Dienstleistung groß geschrieben wird, die Persönlichkeiten groß geschrieben werden, denke ich, dass wir im Moment auch darunter leiden. Und das ist eine große Aufgabe, die wir als Branche lösen
also,
müssen.
Also Branche sprechen wir zum Beispiel Gastrounion, die haben ein 5-Punkte-Programm zur Behebung oder zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Ich nehme nur den 5. Punkt und der 5. Punkt heißt Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes, der Arbeitsplatzbedingungen. Ich habe aber noch nie etwas vom Lohndiskussion gehört, weil wenn man jemanden quasi zwingt, jeden Tag unter größtem Druck und Stress freundlich zu sein und Top-Service zu bringen, dann ist das eben natürlich auch nicht nur mit Wertschätzung und Lob abgegolten, sondern auch mit Lohnfragen. Aber die Lohnfrage wird nie diskutiert in der Schweiz und alle sagen immer Gastronomie, niedrige Löhne und dann noch ein Image, du hast Stress, du hast keine Freizeit etc. Was würdet ihr sagen, was sind die Rezepte in Zukunft? Wie gehen wir damit um?
Also ist immer so extrem mit deinen Aussagen. Ja, nein, Ding. Jetzt werde ich mich bewegen. Selbstverständlich diskutieren wir über die Löhne. Ich meine, Beklar ist immer wieder in den Zeitungen und sein Lohnmodell.
Ja.
Die Frage ist, warum ist er der Einzige, der das macht?
Ja.
Wir intern bei uns haben diverse Incentivierungen, wo man direkt mit Zusatzverkäufe sein Portemonnaie aufbessern kann. Und was bei uns natürlich speziell ist, wir haben die 4-Tage-Woche, das heißt zu 100% Lohn, 90% Arbeitszeit. Und das ist nicht primär, okay, der hat jetzt eine individuelle, indirekte Lohnerhöhung von 10%, sondern der Mitarbeitende kann selber auswählen, möchte ich die Zeit oder gehe ich einen halben Tag oder einen Tag noch woanders an, arbeiten. Ich glaube, da sollten wir daran arbeiten.
Also, wir haben ja nicht umsonst dich eingeladen, oder? 4-Tage-Woche ist natürlich ein riesiges, ein sehr wichtiges Argument, um einen Arbeitsplatz attraktiv zu machen.
Ja,
und Leistungslohn, wie sieht das bei Bindell aus, Leistungslohn? Darf man da fragen, oder ist das ein Geheimnis?
Ja, wir haben keine Geheimnisse. Ich glaube, wichtig ist, es gibt ein Sprichwort, das heißt, if you pay peanuts, you get monkeys. Und ich glaube, da muss man aufpassen, du hast es auch wieder gesagt, oder? Tieflöhne und so. Ich glaube, die Attraktivität der Branche, das sind gar nicht so tiefe Löhne. Ich glaube auch, die Mindestlöhne, die immer wieder thematisiert werden, die gibt es praktisch gar nicht. Es ist gar nicht möglich, dass man diese Mindestlöhne bezahlt, weil dann kriegt man gar niemanden. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, die Attraktivität der Branche, oder du sagst auch, das Image ist schlecht.
Also ist schlecht, man hört es immer wieder, oder?
Ich habe jetzt das Beispiel vom Zahnarzt gebracht, oder? Das finde ich auch, das sollte man auch ein bisschen mehr ausführen, also vielleicht nicht dieses Beispiel, aber bei uns ist es so, dass die Leute natürlich stufengerecht verdienen, die Leute haben eine Möglichkeit auch, zusätzliches Geld mit einer Prämie zu verdienen. Aber bei uns ist es so, dass die Basislöhne relativ hoch sind, damit man rechnen kann, damit er weiß, wie viel er hat auszugeben. Und am Schluss wird es noch einen Prämienbonus geben. Aber der ist in der Regel ein bisschen nicht sehr, sehr attraktiv, weil wir finden, das Salär muss da sein, damit jemand rechnen kann, wie viel kann ich ausgeben im Monat, ja. Und wenn man zu stark auf Leistungslohn geht, dann wird der Service vernachlässigt, weil der Gast dann immer zu stark bewirtschaftet wird. Und heute haben wir ja auch diese Trinkgelddiskussion, soll man das Trinkgeld versteuern oder nicht? Und ganz grundsätzlich hat man eine Meinung dazu oder man hat keine. Und ich finde, das Trinkgeld ist ja schon mal versteuert gewesen. Ja, die Leute, die Trinkgeld geben, haben das schon einmal versteuert. Jetzt möchte Frau Bohm-Schneider damit die AHV sanieren. Also, wenn es tatsächlich so ist, dass die Bundeswehr über unser Trinkgeld die AHV sanieren will, dann haben wir ein ganz anderes Problem als ein Fachkräftemangel.
Es ist natürlich ganz klar, das Trinkgeld ist die große Leistungskomponente und das wirkt sich direkt aus, auch auf die Servicequalität und die Freundlichkeit. Ich glaube, Trinkgeld ist schon ein Motivator, um guten Service zu bringen. Also bei mir funktioniert's auf jeden Fall. Und ich merke immer, wenn ich dann ein großzügiges Trinkgeld gebe, dann werde ich sehr, sehr freundlich verabschiedet. Obwohl Mama die Begrüßung vielleicht nur ganz normal war. Also Trinkgeld ist schon ein wichtiger Lohnbestandteil. Und ich denke, die Diskussion, ob das jetzt auch noch für in der AHV und besonders auch in der Pensionskasse berücksichtigt werden soll, die können wir an einen anderen Ort führen. Aber noch so ein Thema, gerade zum Trinkgeld. Ist oft immer eine Diskussion, soll man das Trinkgeld, das die Servicemitarbeitenden erzielen, soll man das mit der Küche teilen?
Das ist selbstverständlich. Unbedingt. Das ist ein Team. Also ich habe in x verschiedenen Betrieben gearbeitet und überall ist eigentlich dieser Schlüssel oder wie man das aufteilt, ist irgendwie anders geregelt. Aber Küche unbedingt brauchen die auch Trinkgeld. Absolut.
Und nicht besser den Köchen einen höheren Lohn geben, damit die Servicemitarbeitenden das Trinkgeld behalten können, um sie eben auch zu motivieren. Weil ich mache ja viele Schulungen auch in Gastronomieunternehmen. Ich kenne die Meinung der Mitarbeitenden. Die merkt das vielleicht. Ich rede jetzt mehr auch von der Mitarbeiterseite aus, das gibt immer Diskussionen, oder? Also, das ist sehr demotivierend. Besonders, wenn man dann in die Küche geht und sagt, der Kunde hat sich beschwert über das Fleisch. Warum hat es denn gegessen? So von wegen Team.
Ja, und wenn er sich über den Service beschwert, kriegt der Koch nichts, weil der Service nicht gut war. Ich finde, das ist einfach das Wichtigste in der Gastro-Hotellerie ist immer noch das Team. Und wenn man gemeinsam an etwas arbeitet und auch gemeinsam dieses Trinkgeld kriegt, ist das einfach eine viel bessere Grundstimmung. Weil sonst gibt es immer Diskussionen über das Trinkgeld.
Service Excellence und Lohnmodelle, Management, inwiefern sind das Themen jetzt bei der Gastroformation in Weggis? Also wie sehr findet das Einzug ins Curriculum, in den Lehrplan?
Also grundsätzlich, wie gesagt, bilden wir die Leute überhaupt aus, die in die Branche reinkommen. Gut, dann, klassische Grundbildung, ja. Genau. Und dann später ist es die Frage, geht es um Excellence oder generell, also im Sinn von Management oder irgendwo eine Repräsentation eines Hauses? Oder geht es auch um Profi-Sein in der Küche, in der Restauration, im Service, also über die Grundbildung hinaus? Und da wird relativ viel gemacht. Es wird übrigens auch finanziert großzügig vom Landesgesamtarbeitsvertrag, wenn sich eben Personen, sage ich jetzt mal, genau, an sehr berufsnahe Weiterbildungen wagen. Und auch da, wo wir eigentlich den Fachkräftemangel haben, wo man vielleicht auch sagen könnte, dass nicht unbedingt die größten Löhne vorhanden sind, gibt es eigentlich diese Umwälzung oder dieses finanzierte Modell, das eigentlich sehr gut funktioniert. Mhm. Und auch ganz viele Ungelernte, wir haben ja 65% von allen Personen, die im Gastgewerbe arbeiten, sind gar nicht mehr grundsätzlich beruflich gebildet, formal gebildet in der Branche. Also wir haben einen hohen Bedarf an Personen, die im Sinne eines Quereinstiegs in unsere Branche reinkommen, und die gilt es auch nachträglich halt noch in der Theorie zu entwickeln. Dann ist es vielleicht eher die Persönlichkeit, die dazu führt, dass sie angestellt werden und die man eben dann durchaus auch beruflich begleitend ausbilden kann und auch sollte.
Mhm. Vielleicht die Frage jetzt gerade so in Zürich, wie viele Mitarbeitende jetzt sprechen noch Schweizerdeutsch bei euch im Betrieb, jetzt im 25 Hours Hotel? Wenn ich jetzt zu euch komme, werde ich auf Englisch angesprochen oder auf Schweizerdeutsch?
Also ich merke, dass das polarisiert extrem, dieses Sprachenthema. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Generationending ist, dass die eher ältere Generation unbedingt auf Deutsch angesprochen werden möchte. Ich sehe es lieber aus diesem Gastgebertum. Also ich habe lieber jemanden, der ein super Gastgeber ist und Englisch spricht, als einen schlechten Gastgeber auf Schweizerdeutsch. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten. Wie gesagt, zuerst ist mal wichtig der Charakter und der Mensch. Und wenn er bei uns arbeiten möchte, ein guter Gastgeber ist, selbstverständlich schauen wir auch, dass er in den Deutschkurs kann. Aber es ist nicht das Hauptkriterium, okay, du kannst kein Deutsch, du bist schon mal weg. Da wird man auch die ganze Passion, die ganzen Möglichkeiten von diesen Menschen einfach, nur weil er nicht Deutsch kann, wegwerfen. Das finde ich nicht okay.
Also da höre ich schon wieder raus, dass wir stellen Leute ein und dann können wir sie im Betrieb befähigen, trainieren. Oder? Weil wenn jemand eben Englisch als Muttersprache oder nicht Deutsch als Muttersprache, Französisch als Muttersprache hat, dann spricht er halt Englisch. Und dann können wir ihm ja beibringen, wie man auf Schweizerdeutsch Grüezi sagt. Weil jetzt gerade in Basel, ich bin auch in einem Projekt, Weiterbildungsprojekt für eine Institution, und das gilt als diskriminierend, wenn man jemanden Profiling macht, wenn man denkt, der sei nicht Deutscher, der sei nicht Schweizer, oder der sei nicht von hier, von Basel, sondern ein Fremder, irgendwie ein Tourist oder so, wenn man den nicht auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch anspricht, wenn man davon ausgeht, der spricht sowieso Englisch, ist diskriminierende Sprache. Das sind die neuen Herausforderungen. Also ist wichtig, dass Sie trainiert werden, Grüezi zu sagen. Kann man das so, was denkt ihr so zu dieser Willkommenskultur? Was sind so eure Gedanken? Daniel? Also,
wir machen italienische Gastronomie. Und das ist ein Glücksfall, weil Italiener sind im Gegensatz zu Schweizern, die Italiener sind lebensfrohe Menschen. Ja? Die haben viel Sonne, die sind immer draußen, die genießen das Leben, die können das auch rübergeben. Und der Schweizer ist eher so ein bisschen quadratisch in seinen Alpen eingemietet. Und wenn man mit Italienern arbeitet, die sprechen relativ schnell gut Deutsch.
Ja.
Und es ist ein sympathischer Akzent. Also von dem her ergibt sich die Frage bei uns gar nicht. Und wenn man italienische Gastronomie macht, dann ist es natürlich am besten mit Italienern. Das ist ganz klar, oder? Die können das viel besser als jemand anders. Und auf den Arbeitskräftemangel, es ist ja nicht ein Fachkräftemangel, es ist ein Arbeitskräftemangel, ist es gut, dass es solche Möglichkeiten gibt, international zu rekrutieren.
Ja.
Wir machen das in Italien und leider ist es so, dass je wirtschaftlich schlechter es den Italienern geht, umso besser geht es uns, weil die dann alle in die Schweiz kommen. Das ist nicht so schön für Italien. Wir nützen das auch ein bisschen aus und bieten aber auch eine Arbeitsstelle in der Schweiz.
Letztes Stichwort, Swissness in der Ausbildung. Swissness als Willkommenskultur. Ist das ein Thema, dass wir sagen, ja, wir müssen uns eben auch positionieren als schweizerische Destination und dieses Swissness leben, oder sind wir immer mehr international in der Schweiz, in der Gastronomie, wenn man das aufhängt an der Ausbildung, Grundausbildung und auch Weiterbildung?
Also in Bezug auf was Swissness sicher wichtig ist, ist einfach, es ist ein Label und die Leute kommen deshalb zu uns. Also es wird sicher ein Thema sein, aber ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Also eine gewisse Offenheit und auch die Fähigkeit, sich anderen Kulturen zu öffnen oder irgendwo ist ja gerade die Freundlichkeit oder den Dienstleistungsgedanke hat ja keine Nationalität. Gibt gewisse Nationen, die sind da vielleicht affiner und andere weniger. Aber grundsätzlich ist eine Grundhaltung, eine menschenorientierte Haltung. Mhm. Und das hat wenig mit Swissness zu tun. Aber ich denke, dass Swissness auch diese menschenorientierte Haltung beinhaltet.
Haltung, das letzte Wort. Hire for Attitude, Sabrina Gammensind. Haltung ist A und O, immer noch. Und das ist die große Herausforderung. Wie kriegen wir Leute mit der richtigen Haltung und Einstellung? Das ist, glaube ich, diese Herausforderung, die uns weiterhin beschäftigen wird. Das können wir nicht heute fertig diskutieren. Ich möchte aber gerne noch vielleicht die Runde öffnen. Wir haben schon noch so 2-3 Minuten Zeit, wo wir vielleicht 2-3 Stimmen von den Anwesenden abholen können.
Genau, wir sind gespannt auf Ihre Fragen und Meinungen zum eben Gehörten. Sehr spannende Podiumsdiskussion und ich sehe da verschiedene auch Exponenten aus dem Bereich Gastro, unter anderem auch Daniel Windlin, Präsident der Gilde Schweiz. Was ist deiner Meinung nach unbedingt nötig für den Service Excellence zum Thema Empowering?
Ja, danke vielmals, Gianfranco. Sehr interessante Diskussion. Danke Ihnen für die spannenden Themen. Ich denke, wir als Gilde Schweiz mit unseren 250 Betrieben sind ja eigentlich die Basis der Schweizer Gastronomie. Wir sind in den meisten Vorständen kantonal von GastroSwiss. Wir sind in den Gastroformationen zum Teil auch als Ausbildern und als Experten. Und ich denke, die Basis, das ist das Wichtigste. Und da sind wir froh mit Sabrina auch und natürlich auch mit Daniel, Leute zu haben, die wissen, was es geht. Aber das mit der Sprache, da habe ich mich ganz leicht aufgeregt. Ich denke, das Wichtigste ist Freundlichkeit. Und das müssen wir von oben runter. Der CEO, der Geschäftsführer oder ich als Eigentümer und selber noch in der Küche und im Service, unseren Leuten rüberzugeben. Wir haben Spaß. Und wenn wir das rüberbringen, geht das auf unsere Leute rüber. Und dann ist nicht der Lohn ganz allein entscheidend. Und Küche und Service, das muss zusammenarbeiten. Das eine geht ohne das andere nicht. Darum, das Trinkgeld ist ein Bestandteil. Und übrigens, es ist kein Trinkgeld, es ist eine Zusatzleistung. Das muss man auch mal klar sehen, wenn man dann das Thema mit der Abgabe dann zur Diskussion bringt. Also ich denke, sehr interessante Diskussion, aber Freundlichkeit. Und wenn ich das als Chef rübergebe und meinen Betrieben, den Gildenbetrieben so rübergebe, dann kann ich das auch dementsprechend erwarten und darf das auch erwarten von meinen Leuten. Positiv denken, wir sind gut und vielleicht auch mal am Morgen selber in den Spiegel schauen und sagen, hey, du bist eine richtig coole Socke. Und ich denke, wenn man das machen kann, dann ist man schon weit voraus. Danke vielmals.
Ja, danke.
Herzlichen Dank, Daniel Windlin, für dieses wunderbare Schlusswort.